Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich nach Amerika blicken wollen, in der wir aber auch und insbesondere über Deutschland und den Zustand der deutschen Wirtschaft sprechen wollen. Denn, und da schauen wir zuerst auf diesen Mann, es fallen wieder ziemlich harte Sätze über den Wirtschaftsstandort D. Zitat, sein Zitat, hier schmilzt gerade der industrielle Kern des Landes. Oder Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas. Die großen Firmen hauen ab, die kleinen sterben leise. Oder in Deutschland macht sich gerade so eine richtige Lethargie breit. Dazu muss man wissen, er ist nicht nur der CDU-Generalsekretär, sondern auch promovierter Volkswirt. Und weil sein Chef Friedrich Merz heißt, müssen wir ihn natürlich auch fragen, warum es als Chef gelegentlich wichtig ist, die Schallmauer zu durchbrechen und wie man ihn dann als Generalsekretär hinterher wieder als sehr bodenständig verkauft. Herzlich willkommen, Carsten Linnemann. Freue mich sehr.
Danke für die
Schön,
Einladung.
Dass Sie bei uns sind. Ja, apropos Friedrich Merz, freue mich sehr, dass diese Frau unserer Einladung gefolgt ist, Leiterin des Parlamentsbüros der TAZ, die mit dem schönen Satz zu zitieren ist, Carsten Linnemann ist ein echter Machertyp, ein Mann der Hauptsätze, was auch ein gewisses Populismuspotenzial hat. Wie meint sie das? Und was meint sie, wenn sie sagt, die CDU kritisiert die Regierung gerade sehr hart und auch zu Recht. Aber was mich interessieren würde, ist, wie sehen eigentlich ihre Lösungen aus? Gute Frage. Herzlich willkommen, Anna Lehmann. Freue mich sehr. Ja, das ist exakt auch die Frage an diesen Mann, geschätzter Kollege vom Handelsblatt, der viel von Wirtschaft versteht, weshalb es in gewisser Weise irritierend ist, wenn ausgerechnet er sagt, also ich gehe beim großen Abgesang auf den Wirtschaftsstandort nicht mit. Und wir sind auch nicht der kranke Mann Europas. Schauen Sie nicht so böse, Herr Linnemann. Wir sind eher der alternde Mann, sagt er. Und er begründet das auch. Wir schauen uns immer die reine Industrieproduktion an, sagt er. Aber wenn man sich mal die Wertschöpfung betrachtet, dann sieht man, dass es der deutschen Industrie eigentlich so schlecht gar nicht geht. Alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Nein, sagt er, mit so verstörenden Nachrichten wollen wir den deutschen Pessimismus dann auch nicht konfrontieren. Herzlich willkommen, Julian Olk. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Gleich zu Beginn aber sind wir hoffentlich, ja, da sehen wir uns schon, verbunden mit Elmar Thewissen in Milwaukee. Schönen guten Abend, Elmar.
Hallo Markus, hallo in die Runde nach Hamburg.
Elmar, immer neue, du bist beim Parteitag der Republikaner, immer neue Theorien rund um das Attentat auf Donald Trump. Wie wird das auf dem Parteitag besprochen?
Das ist hier ein Riesenthema. Es wird hier eben gesagt, er hat das Attentat überlebt, um Präsident zu werden. Er wird hier gefeiert dafür. Mhm. Aber hier gibt es eine Menge Fragezeichen. Was ist da wirklich passiert? Ist das vielleicht sogar nicht nur Versagen gewesen, sondern mehr vom Secret Service? Das Repräsentantenhaus hat jetzt angekündigt, dass es einen Untersuchungsausschuss wohl geben soll. Und die Chefin des Secret Service wird davor zitiert werden. Und es ist jetzt heute auch bekannt geworden, dass ganz offenbar die lokale Polizei dem Secret Service vorher mitgeteilt hatte, dass sie nicht in der Lage sind, dieses Gebäude zu sichern. Also hätte es das der Secret Service tun müssen.
Verstehe, es gibt auch andere Berichte heute, die sagen, da habe es möglicherweise iranische Anschlagspläne gegeben. Was ist da dran?
Ja, ganz offenbar gab es in den letzten Wochen Hinweise, die die amerikanischen Geheimdienste bekommen haben, und zwar aus Übersee. Wir wissen nichts Näheres. Wir vermuten, dass es eher die Nahostregion gewesen ist. Diese Hinweise besagten, dass iranische Kräfte ganz offenbar einen Mordanschlag auf Donald Trump planen. Wie weit der gediehen ist, wer da genau hintersteckt, das ist alles offen. Aber diese Informationen sagen eben, dass es diese Bedrohung gegeben hat. Diese Information ist weitergegeben worden von den Geheimdiensten dann an den Secret Service und offenbar auch an das Wahlkampfteam von Donald Trump, ohne genaue Details. Und das Ganze könnte Sinn machen und plausibel sein, weil ja Donald Trump für die Tötung von General Soleimani verantwortlich ist. Das ist der ehemalige, einer der führenden Leute in den Revolutionsgarden des Iran im Januar 2020 auf Befehl von Donald Trump getötet.
Aber ist es ernsthaft denkbar? Ich weiß gar nicht, ob die Kollegen aus der Regie diese mittlerweile weltberühmte Sequenz noch einmal vorliegen haben, dieses Attentats auf Donald Trump, dieses Mordversuchs. Kann man sich ernsthaft vorstellen, dass der Iran einen 20-Jährigen beauftragt, um so etwas zu machen?
Ich glaube, das ist unvorstellbar. Es gab eben offenbar eine Parallelität hier. Das sage ich erstmal, ohne dass wir bisher wirklich weiteres wissen über die Motive dieses 20-Jährigen. Mhm. Also die amerikanischen Ermittlungsbehörden bemühen sich, sein Handy zu knacken, durchsuchen alles, nicht nur seine Wohnung, sein Auto, sondern reden auch mit Freunden, Bekannten, mit der Familie. Bisher gibt es keine konkreten Hinweise darauf, was die Motivation gewesen sein könnte. Das heißt im Umkehrschluss, nichts ist ausgeschlossen, aber es ist doch recht unwahrscheinlich und weit hergeholt, dass es irgendeine Verbindung zwischen ihm und den iranischen Revolutionsgarden geben könnte.
Und weiß man, Elmar, mittlerweile im Grunde ist die Frage beantwortet, aber ich frage dennoch noch einmal nach, weiß man irgendetwas über das Motiv dieses jungen Mannes?
Nein, weiß man eben nicht. Wir wissen ja, dass er mal in der Republikanischen Partei registriert gewesen ist. Wir wissen aber auch, dass er mal für die Demokraten gespendet hat. Nicht viel, $15. Ja. Und eine Registrierung in der Partei sagt eben eigentlich nicht viel aus. Jeder kann sich für eine Partei registrieren lassen. Muss man ja sogar, bevor man hier wählen geht in den USA. Mhm. Also immer noch liegt alles im Dunkeln. Und das öffnet natürlich Tür und Tor für Spekulationen und Verschwörungstheorien.
Ich habe mitgekriegt, es gibt in Amerika, das nur am Rande, eine doch relativ intensiv geführte Debatte wieder über Waffen. Ich meine, dieses Land ist bis an die Zähne bewaffnet, muss man sagen. Ich glaube, 400 Millionen ungefähr Schusswaffen, die dort ganz legal, die meisten zumindest im Umlauf sind. Kannst du dir vorstellen, dass das jetzt diesmal ernsthaft etwas bewirkt, um diesen Wahnsinn zu beenden?
Also klare Antwort, nein, es wird nichts bewirken, aber es spielt natürlich eine Rolle im Wahlkampf. Joe Biden hat gestern auf einer Wahlkampfveranstaltung in Nevada das als Thema ganz groß gemacht. Er hat gesagt, der hatte eine AR-15, das ist im Grunde genommen eine zivile Variante von der Militärwaffe M16, dem Standardgewehr der amerikanischen Armee. Da hatte er eben offenbar über seinen Vater Zugriff drauf. Der hatte dieses Gewehr gekauft. Warum hat so ein junger Mann einfach so ein Gewehr zur Verfügung? Genau. Und natürlich hat dann Joe Biden das zum Thema gemacht und gesagt, wir müssen hier dringend was ändern. Aber nochmal, ich glaube, es ändert sich nichts.
Weil du gerade Joe Biden ansprichst, wie hat sich jetzt die Ausgangslage für Joe Biden verändert? Anders gesagt, wie haben sich die Umfragewerte möglicherweise zugunsten von Trump verändert?
Also momentan ist es so, dass es noch keine großen Veränderungen gibt im Gesamten, dass Joe Biden immer noch hinter Donald Trump liegt und der Abstand nicht wesentlich größer geworden ist. Aber in einzelnen Bundesstaaten sieht man, dass der Abstand etwas größer geworden ist. Joe Biden, hat man das Gefühl, sitzt ein Stückchen fester im Sattel. Wir sprachen ja gestern schon mal drüber, dass ihm das nützt, weil er jetzt präsidial rüberkommen kann. Aber gleichzeitig wächst sein anderes Problem immer noch. Denn jetzt hat einer der, ich sag mal, engsten Verbündeten von Joe Biden, Adam Schiff, Abgeordneter im Repräsentantenhaus, der gerade sich um ein Amt im Senat in Washington bewirbt. Er ist aus Kalifornien. Der hat sich öffentlich positioniert und gesagt, Joe Biden sollte sich zurückziehen. Er sollte die Fackel weitergeben an jemand anders, weil das Land für die nächsten 4 Jahre halt eine jüngere Generation brauche. Und Adam Schiff gehört eben zum führenden Establishment der Partei. Mittlerweile sind es 23 Parlamentarier, die Biden um Rückzug bitten. Aber bisher ist nicht in Sicht, dass er bereit ist, seine Kandidatur zurückzuziehen.
So, und dazu passt, gibt eine Umfrage, AP meldet das heute, fast 2/3, also 65% der befragten Demokraten, also die eigenen Leute, sind mittlerweile gegen Biden als Kandidat. Also wie lange hält er das noch durch, wenn der Rückhalt offensichtlich derart bröckelt?
Also man sieht, das Problem ist groß. Vielleicht deshalb hat Joe Biden gestern bei dieser Wahlkampfveranstaltung auch erstmal gesagt, dass Kamala Harris nicht nur eine hervorragende Vizepräsidentin ist, sondern sie wäre auch eine gute Präsidentin. Also hinter den Kulissen wird, glaube ich, eine Menge beraten und diskutiert. Die Demokraten wollten jetzt ja vor dem Parteitag, der Mitte August stattfindet, eigentlich schon per, ich sag mal, Telefonabstimmung festlegen, wer die Kandidaten sind. Also die Delegierten sollten ihre Stimme schon abgeben. Da hatte die Parteiführung geplant, es jetzt ganz schnell durchzuziehen. Dann hätte man Fakten geschaffen mit Joe Biden und Kamala Harris. Es wird jetzt wieder ein bisschen nach hinten geschoben. Also die erste Augustwoche bis zum 7. August werden die Demokraten darüber abstimmen, ob Joe Biden und Kamala Harris ihr Ticket sind für diese Wahl im November.
Weil du gerade Kamala Harris sagst, Elmar, ist irgendwie so ein großes Rätsel, insbesondere auch aus europäischer Sicht. Diese Frau spielt irgendwie keine Rolle. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich habe in Amerika kürzlich das Gefühl gehabt, man nimmt dir übel, dass sie die Zustände an der Grenze Mexiko-USA nicht so richtig in den Griff gekriegt hat, dass nach wie vor die Situation ist, wie sie ist, mit sehr viel irregulärer Migration, was eigentlich ihr Job war, was sozusagen die Idee war, mach du das bitte. Ist das der Grund, warum die Amerikaner so unzufrieden mit ihr sind?
Also ich glaube, wir sehen das in Europa nur nicht, wie das jetzt gerade hier wirklich ist. Denn in der Tat hat Kamala Harris eine Menge Punkte in den letzten Wochen und Monaten gesammelt. Sie macht ständig Wahlkampf. Interessanterweise auch Wahlkampf bei Republikanern. Sie hat sich heute verabredet mit republikanischen Frauen in Michigan, mit denen sie darüber reden will, ob sie nicht doch für Joe Biden und sie stimmen. Warum? Weil ja innerhalb der republikanischen Partei auch eine ganze Reihe Wähler Nikki Haley gewählt haben, nicht Donald Trump, in den Vorwahlen und die versucht man jetzt abzuwerben. Okay. Und Kamala Harris hat in der Tat natürlich mit der Aufgabe, die sie hatte, die Grenzproblematik zu lösen, nicht wirklich Punkte gesammelt. Aber man sieht hier am Parteitag in Milwaukee eigentlich, wie ernst die Republikaner sie mittlerweile nehmen. Gestern Abend in den Reden hat fast jeder sich eingeschossen auf Kamala Harris und hat genau das mit der Grenze natürlich zum Thema gemacht. Genau. Das zeigt, die nehmen sie ernst. Wenn man sie zur Präsidentschaftskandidatin machen würde, da gibt es offenbar eine kleine Angst hier in der republikanischen Partei, dann vermuten hier einige, dass sie vielleicht doch schwieriger zu schlagen ist als Joe Biden.
Und dann noch eine sehr interessante Nachricht, die, glaube ich, auch heute kam. Joe Biden will den Supreme Court reformieren, verändern, was auch immer. Was steckt da dahinter und wie könnte das gehen?
Ja, das ist eine Forderung der Linken innerhalb der Demokratischen Partei schon sehr lange. Man sollte beim obersten Gerichtshof die Amtszeiten begrenzen, damit man nicht mehr auf Lebenszeit da oberster Bundesrichter ist. Und man sollte auch einen Ethikcode, also Verhaltensmaßregeln einführen, damit man sich nicht bestechen lassen kann. Wir hatten ja in jüngster Zeit Fälle, wo oberste Bundesrichter luxuriöse Reisen und auch Gelder angenommen haben und Ähnliches. Und er hat eben auch angekündigt, dass er einen Versuch unternehmen wird, eine Verfassungsänderung durch das Parlament zu bringen. Und zwar diese Verfassungsänderung, um festzuschreiben, dass ein Präsident künftig nicht mehr gegen Strafverfolgung immun ist. Das wäre er ja jetzt weitgehend, nachdem der oberste Gerichtshof vor wenigen Wochen ja dieses Urteil gefällt hat. Es ist illusorisch, dass er sowohl die Sache mit dem obersten Gerichtshof als auch die Sache mit der Immunität durchbekommt, noch in dieser Amtszeit. Aber es ist natürlich ein Signal an die Linke innerhalb der Partei, dass man sich jetzt hinter ihm versammeln sollte, damit man eben vielleicht in einer zweiten Amtszeit diese Themen auch wirklich angeht.
Man merkt, da geht es hinter den Kulissen gerade richtig zur Sache. Donald Trump selber hat sich bei Bloomberg, glaube ich, geäußert. Hat das erste Mal, war ja nie so ein richtig großes Thema für ihn, über Taiwan gesprochen. Und sagt in dem Zusammenhang, naja, also ob wir die ernsthaft beschützen oder nicht, ist auch ein bisschen auch eine Frage des Geldes. Also sind sie bereit dafür zu bezahlen oder nicht? Die sollen zahlen. Das klingt wie eine astreine Schutzgelderpressung.
Ja, das ist ja, ich sag mal, typisch für Donald Trump, der ja ein transaktionaler Präsident war, als er im Amt war. Er hat ja damals schon Truppenabzüge befohlen, auch aus Europa, auch aus Deutschland, auch aus Südkorea und anderswo und hat dann gesagt, wenn ihr die haben wollt, wenn ihr die braucht, dann könnt ihr sie gerne bekommen, aber ihr müsst sie halt bezahlen. Das geht jetzt weiter und dazu kommt dieser, ich sag mal, Isolationismus, für den Donald Trump steht, für den jetzt auch J.D. Vance steht und das werden wir hier heute Abend hören, weil J.D. Vance heute seine große Rede halten wird. Und heute ist Außenpolitik das Hauptthema auf diesem Parteitag in Milwaukee.
J.D. Vance, weil du den gerade ansprichst, der Mann, der jetzt sozusagen offiziell als Vizepräsidentschaftskandidat läuft. Wie wurde diese Nominierung, wie wurde das aufgenommen? Ich habe wirklich gestaunt, weil eine Menge Sätze und Zitate von J.D. Vance über Donald Trump, also der Mann, der ihn jetzt als Vize nominiert hat, bekannt geworden sind. Nur mal ein paar. Entweder wähle ich eine dritte Partei oder ich schreibe den Namen meines Hundes auf den Wahlzettel. Sollte er eine Chance auf den Wahlsieg haben, Trump, muss ich vielleicht Augen zu und durch für Hillary Clinton stimmen. Ich kann Trump nicht ausstehen. Hat ihn ein zynisches Arschloch genannt, hat ihn Amerikas Hitler genannt, gesagt, Trump ist ungeeignet für das höchste Amt dieser Nation, ein moralisches Desaster, ein Idiot, ein Betrüger. Und es gibt die schöne Geschichte, Gerücht, dass er irgendwann in Mar-a-Lago in Florida vor Trump gesessen haben soll und der all diese Zitate auf einem Zettel hatte, um sie ihm selber nochmal vorzutragen. Also wie kommt es auf beiden Seiten zu diesem Sinneswandel?
Also die Geschichte ist tatsächlich kein Gerücht, hat stattgefunden. Okay. Basierend auf Teilnehmern dieses Treffens berichtet das die New York Times. Und Trump hatte einen ganzen Stapel von Zeitungsartikeln, in denen diese Zitate von ihm standen. Und er hat dann als allererstes sich entschieden, also J.D. Vance, sich entschieden, sich zu entschuldigen bei Donald Trump und hat ihm dann gesagt, er hätte ja den Lügen der Massenmedien geglaubt, der Mainstream-Medien. Und da sei er drauf reingefallen. Und deswegen habe er sowas gesagt. Später soll er dann gesagt haben, dass er tatsächlich durch seine Familie, durch seine Freunde Stück für Stück eingesehen hat, warum die den Donald Trump gewählt haben und warum er der Richtige für sie ist. Und jetzt gestern Abend war das hier eindrucksvoll wieder zu sehen. Da sitzen Donald Trump und J.D. Vance nebeneinander in trauter Einigkeit, während hier bei diesem Parteitag die Kritiker von Donald Trump aus dem Wahlkampf die Knie beugen. Also Nikki Haley war hier und hat im Demut gewissermaßen gesagt, dass ihre Wähler jetzt bitteschön Donald Trump unterstützen sollten. Und dabei vergisst man so ein bisschen, dass sie im Wahlkampf zum Beispiel selber am Geisteszustand von Donald Trump gezweifelt hat und damit Punkte sammeln wollte. Ron DeSantis hat hier auch seine Knie gebeugt und hier hat man große Einigkeit demonstriert. Und für uns war das sehr klar, diese Partei ist nicht mehr eine republikanische Partei. Es ist die Trump-Partei und nichts anderes.
So ein echter Führerkult sozusagen. J.D. Vance ist ein gutes Stichwort, Elmar, um auf Deutschland zu kommen. Der Mann saß mit Ricarda Lang, der Grünen-Parteichefin, auf dem Podium, glaube ich, bei der Münchner Sicherheitskonferenz und hat sich zu Deutschland geäußert. Und wir hören mal, wie er sich eingelassen hat.
Deutschland ist vielleicht das einzige Land in der NATO, das nicht dem dummen Washingtoner Konsens gefolgt ist und zugelassen hat, dass ein Land in den 70er, 80er und 90er Jahren deindustrialisiert wurde. Und ausgerechnet in dem Moment, in dem Putin immer mächtiger wird und die russische Armee in Massen in europäische Länder einmarschiert, beginnt Deutschland sich zu deindustrialisieren? Schauen Sie sich die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland an, heute im Vergleich zu vor 10 Jahren. Schauen Sie sich die in Deutschland produzierten kritischen Rohstoffe heute im Vergleich zu vor 10 Jahren an, die Energieabhängigkeit heute im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren. Wir müssen die Deindustrialisierung stoppen. Wir wollen, dass Europa erfolgreich ist. Aber Europa muss eine größere Rolle für seine eigene Sicherheit übernehmen. Und das kann es nicht ohne die Industrie tun.
Ganz kurz dazu, Rüdiger Bachmann, der auch gelegentlich hier in der Sendung ist, deutsch-amerikanischer Ökonom, sagt, das ist kein naiver Bibelleser wie Mike Pence. Man kann den schon vergleichen mit Intellektuellen wie Kubitschek, dem Verleger, oder mit Maximilian Krah. Wie geht deine Einschätzung?
Also ich glaube tatsächlich, dass J.D. Vance ein Eiferer ist, was dieses angeht. Also er ist ein Konvertit, das haben wir ja vorhin gehört, also jetzt Trump-Fan. Und er adaptiert alle Politik, die Donald Trump ausgeübt hat. Dazu gehört Strafzölle auf die Europäer, weil sie Handel mit den Chinesen treiben. 10% sollen da kommen, wenn die beiden ins Amt kämen und vieles andere mehr. Und interessant ist ja bei dieser Podiumsdiskussion, ich glaube, er hat inhaltlich recht bei dem, was er da sagt. Hätte man ihn sofort fragen müssen, wenn er das doch meint, dann müsste er doch einfach die Politik von Joe Biden super finden, weil Amerika ja in den letzten 4 Jahren genau das gemacht hat, um die Industriebasis wieder aufzubauen, mit massiven Regierungseingriffen und Geldern den Markt zu stimulieren und die Investitionen zu stimulieren, hat übrigens auch super geklappt, hat also deutlich mehr private Investitionen mobilisiert, als der Staat reingesteckt hat. Und das wiederum würde dann die Frage in Richtung Deutschland stellen, muss man die Schuldenbremse nicht eigentlich in Frage stellen, weil das Konzept hier in den USA ja offenbar erfolgreich ist.
Ganz heißes Eisen, über das werden wir gleich hier intensiver diskutieren, Elmar. Ich würde aber gerne noch einmal Julian Olk, den Kollegen vom Handelsblatt, reinholen. Elmar sagte gerade im Wesentlichen, ist der Befund richtig. Würden Sie dem zustimmen? Also sozusagen diese große Erzählung, da findet gerade die Deindustrialisierung des Landes statt. Gehen in Deutschland gerade relevant Industriearbeitsplätze verloren, also die guten Jobs, die Facharbeiterjobs?
Es gehen Industriearbeitsplätze verloren, das ist der Fall. Die große Deindustrialisierung zeichnet sich aber nicht ab. Die ist weder in den Daten zu sehen, noch sehen wir die in der Menge der Unternehmensbeispiele. Wenn wir uns die Daten beispielsweise anschauen, JD Vance hat jetzt auf 10 Jahre geschaut. Ich würde es mal verkürzen, auf die letzten 5 Jahre schauen, weil in diesem Zeitraum ja sehr viel über Deindustrialisierung gesprochen wurde. Da sehen wir, dass die Wertschöpfung der Industrie stagniert hat. Das reicht sicherlich nicht. Wir wollen Wachstum. Wir brauchen Wachstum, um unseren Wohlstand zu erhalten. Und den brauchen wir gerade auch in der Industrie. Die ist und bleibt unser wichtigster Wirtschaftssektor. Aber den großen Abgesang, den sehen wir dort eben nicht. Und die Frage ist ja, wo wollen wir hin mit dieser Industrie? Wollen wir englische Verhältnisse haben, wo es durchaus eine Deindustrialisierung gegeben hat? Oder wollen wir die Industrie genauso erhalten, wie sie jetzt ist? Und ich glaube, beide Antworten sind falsch, sondern wir müssen ein Zielbild schaffen, wo wir sehen, wir erleben einen Strukturwandel, wir erleben eine Energiewende. Das bedeutet auch, dass die energieintensive Industrie, die ist besonders wichtig in Deutschland, das kennen wir, Chemie, Glas, Stahlherstellung, Zement, alles ganz, ganz wichtige Dinge. Aber können wir die alle genauso erhalten, wie sie heute sind? Weil wir haben nun mal ein anderes Energieangebot. Wir haben nicht die riesigen Flächen, nicht die großen Windmengen, nicht die große Sonneneinstrahlung. Wir können mit erneuerbaren Energien auch energieintensive Industrie halten. Aber können wir das genauso machen, wie sie heute ist? Das würde ich in Frage stellen. Da kommen wir sicherlich gleich noch mal genauer drauf. Aber um das noch mal abzuschließen, die große Deindustrialisierung, die sehe ich eigentlich noch
nicht. Elmar, nicht die letzte Frage. Industriepolitik, Wirtschaftspolitik, auch in Bezug auf Deutschland, wird wahrscheinlich dort auch intensiv diskutiert. Was würde das bedeuten, wenn Trump tatsächlich wieder übernehmen würde im Weißen Haus mit Blick auf Deutschland?
Ja, also es würde bedeuten, dass tatsächlich diese 10% Zölle, Strafzölle auf alle Waren aus Europa, eigentlich aus allen Ländern, aber vor allen Dingen Europa und Deutschland eingeführt würden. Das würde bedeuten, dass für die deutsche Industrie, das hat ein deutsches Wirtschaftsinstitut mal errechnet, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, ich glaube es 75 Milliarden, glaube ich, waren es, über die nächsten Jahre an Kosten bedeuten würde, weil man eben Verluste befürchten muss durch die fehlenden Exporte in die USA. Deutsche Firmen würden es möglicherweise auch dann deutlich schwerer haben hier in den USA selber mit ihren Standorten. Also das ist einer der wesentlichen Punkte. Und was die Europäer angeht, da gilt eben auch, dass die Amerikaner und allen voran J.D. Vance davon sprechen, dass wir hier so eine Art europäischen Imperialismus sehen, der den anderen EU-Staaten aufdiktiert, was Deutschland, Brüssel und einige andere wollen. Ungarn wird da allen voran genannt. Okay. Viktor Orban gilt ja hier als großer Held. Also auch das dürfte interessant werden, wenn es hier eine Regierung Donald Trump und J.D. Vance gäbe, wie sich dann die Verbindungen rüber nach Ungarn, sicherlich auch zur AfD in Deutschland und möglicherweise auch zu Marine Le Pen in Frankreich entwickeln.
Und letzte Frage, weil heute der CDU-General hier sitzt, ist dir Jens Spahn schon über den Weg gelaufen? Der ist auch da.
Mir nicht, meiner Kollegin ja. Ja. Ja, wir haben seine Handynummer bekommen. Ich habe gehört, was er gesagt hat. Darüber kann man auch sicher trefflich streiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass deutsche Politiker hier sind, weil es darum geht, Kontakte aufrechtzuerhalten, weil diese Kontakte überlebenswichtig sein können in den Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, wenn wir halt hier eine Trump-Vance-Regierung bekämen.
Also, Elmar, dir herzlichen Dank ein weiteres Mal für deinen Einsatz. Wir hören und sehen uns demnächst.
Gerne wieder. Dankeschön.
Herr Lindemann, Elmar Thewissen hat es gerade so kurz angesprochen. Jens Spahn sagte vor einigen Tagen, auch glaube ich, oder Wochen bei den Kollegen im Spiegel, auf die Frage, was würde denn Trumps Wiederwahl bedeuten, stellte er dann die rhetorische Frage, muss man deshalb gleich eine Diktatur aufziehen sehen? Das klang so nach dem Motto, entspannt euch mal, Leute, was regt ihr euch eigentlich auf? War gestern.
Ja, ich meine, unter Biden gibt es ja auch schon Zölle. Also natürlich wird es einen Trump 2 geben, der noch mehr härter vorgeht. Ich meine, der hat Gerichtsverfahren in Anführungsstrichen überlebt, angeklagt, wird trotzdem antreten, ein Attentat überlebt. Das heißt, der wird Kritiker kaum noch um sich haben, sondern wird knallhart seinen Weg gehen. Und mit Vance hat er natürlich jetzt jemanden, ich finde, es ist ein Coup, weil er den größten Kritiker mit ins Boot holt. Und ich habe heute noch Kontakt gehabt zu verschiedenen Startups. Er war ja auch in der Branche sehr aktiv. Und Christian Miele, der ehemalige Vorsitzende des Verbandes, sagt, die kippen im Valley reihum und gehen jetzt auf die Seite von Trump, weil die ganzen Venture-Capital-Geber, also diejenigen, die sehr viel Kapital haben und Unternehmen fördern, jetzt sagen, jetzt haben wir jemanden, der beispielsweise radikal die Bürokratie abbauen will. Vance hat gesagt, er will die komplette mittlere Ebene der Verwaltung abbauen, mit Wirtschaftsleuten besetzen, damit die Bürokratie abgebaut wird. Mhm. Und das finden die natürlich gut und gleichzeitig protektionistisch. Also der ist Marktwirtschaft und Protektionist in einem. Und das freut natürlich die Unternehmer und deswegen unterstützen die den jetzt. Und ein gravierender Punkt ist natürlich, Vance ist jemand, der den amerikanischen Traum, dem American Dream, vorlebt. Er verkörpert ihn. Also er kommt aus ärmsten Verhältnissen, hat häusliche Gewalt erfahren und hat es geschafft,
bis nach Yale. Seine Mutter ist an Drogen zugrunde gegangen, ist bei seinen Großeltern aufgewachsen. Exakt. Gibt dann ein brillantes Buch, tatsächlich ein brillantes Buch, war ein großer Bestseller, Hillbilly Elegy.
Ja. Und hat es dann bis nach Yale geschafft, eine Elite-Universität abgeschlossen, die Riesenkarriere gemacht. Und das, was früher normal war in Amerika, dieses Aufstiegsversprechen noch unter Clinton in den 90er Jahren, gibt es heute dort nicht mehr so. In Deutschland auch nicht mehr so. Und das verkörpert der. Und deswegen finde ich, ist es von Trump aus seiner Sicht ein Coup, ihn jetzt einzubeziehen.
Für uns nicht in Deutschland. Ist Ihnen egal, wer da kommt im Weißen Haus demnächst?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, Trump ist ein knallharter Dealmaker. Also wir brauchen jetzt hier knallharte Führung in Deutschland auf Augenhöhe. Ich meine, ich verstehe die Amerikaner, die ärgern sich natürlich. Wir haben ein ganz großes Handelsvolumen mit Amerika, rund 250 Milliarden Dollar im Jahr. Mhm. Und wir exportieren von den 250 Milliarden Export und Import 60 Milliarden mehr Maschinen, Autos, Teile nach Amerika, als die Amerikaner nach Deutschland exportieren. Und die ärgern sich natürlich, weil wir im Wettbewerb genau besser sind. Mit China ist es übrigens genau andersrum. Und deswegen sagen die Amerikaner, jetzt ärgern wir euch und jetzt machen wir erstmal einen Zoll. Das ist natürlich extrem bitter, weil wir eigentlich seit Jahrzehnten Zölle abgebaut haben. Die WTO war sehr erfolgreich, die Welthandelsorganisation. Und die wird jetzt komplett beerdigt. Also wir machen jetzt das Gegenteil von dem, was wir jahrzehntelang aufgebaut haben, nämlich Freihandel durchgesetzt.
Das gerade kurz gehört, Frau Lehmann, Sie waren ja gerade auch in den USA, Sie waren auf dem NATO-Gipfel auch mit dabei. Diese krasse, was ist es, Kehrtwende, ist es Opportunismus auch der amerikanischen Wirtschaft? Ich habe Elon Musk gehört, der sagte, der wird ab sofort für Trump ganz offiziell spenden, und zwar 45 Millionen Dollar jede Woche. Muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen? Oder war es im Monat? Ich weiß nicht, ich habe irgendwo gelesen, dass es pro Woche sein soll. Wie auch immer, es ist sehr, sehr viel Geld. Das heißt, da macht sich diese ganze Wirtschaftselite sozusagen auf die Seite von Trump?
Ich sehe das so als so ein Effekt. Die antizipieren quasi schon den Sieg Trumps. Also so nach dem Motto, jetzt ist er nicht mehr zu schlagen. Musk ist jetzt keine Überraschung, der war eigentlich immer schon Trumpist. Was eigentlich eher verunsichert, ist die Schwäche der Demokraten und dass selbst treue demokratische Anhänger jetzt darauf drängen, auch öffentlich darauf drängen, dass Joe Biden doch bitte Platz machen soll für eine Jüngere. Also die Verunsicherung der Demokraten gekoppelt mit der Stärke und Selbstgewissheit von Trump führt zu so einer self-fulfilling prophecy, also so nach dem Motto, der hat die Wahl eigentlich schon gewonnen. Ich warne ein bisschen davor, weil man unterschätzt, glaube ich, die Wahlkampffähigkeiten von Joe Biden, wenn er denn Kandidat werden sollte oder also eigentlich beziehungsweise bleiben sollte. Und wir haben uns ja alle schon mal fundamental geirrt hier in Europa, als alle vorhergesagt haben, dass Le Pen die Wahl in Frankreich gewinnt. Das ist dann aber doch nicht so gekommen.
Wie haben Sie beiden gerade erlebt? Das ist ja die große Debatte. Wir hatten gestern das Thema auch hier mit dieser Pressekonferenz irgendwie zum Thema NATO auch angesehen und war überrascht davon, was der alles auf dem Schirm hat, wie klar der Mann dann doch ist. Man merkt auch, da ist jemand, der enorm unter Druck steht. Man merkt auch, dass das alte Thema, Joe Biden hat ja mal gestottert, das weiß man aus seiner Biografie. Das heißt, der ein oder andere Verstolperer hat möglicherweise auch damit zu tun, dass da jemand jetzt einfach wieder enorm unter Druck steht. Der wirkt alt. Aber er wirkt auch gleichzeitig unglaublich erfahren und steht sehr, sehr klar an der Seite Deutschlands, an der Seite Europas, steht ganz, ganz klar für das, was sozusagen transatlantische Beziehungen ausmacht.
Also man muss sagen, Biden war ein Glücksfall für die oder ist ein Glücksfall für die transatlantischen Beziehungen. Man hätte sich mal vorstellen, man muss sich nur mal vorstellen, wie die Ukraine-Unterstützung ausgesehen hätte, wenn Trump Präsident geblieben wäre. Und was er sagt, also er hat schon so das Bigger Picture. Also er hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie die Dinge weltweit angegangen werden und wie sie zu ordnen wären, das Verhältnis zu China. Also er hat da das ganze Bild, und das unterscheidet ihm eben auch von diesem transaktionalen Stil. Elmar Tiefensen hat es erwähnt, von Donald Trump, der so quasi quid pro quo sagt. Also gibst du mir das, gebe ich dir das. Und bei beiden ist es eben anders. Aber was er sagt, ist eben gar nicht mehr so entscheidend. Die Leute nehmen nur noch wahr, wie er es sagt. Verspricht er sich, stolpert er, verhaspelt er sich, verwechselt er Zelensky mit Putin, da gehen alle drauf. Selbst wenn er sich danach korrigiert oder wenn er das schnell macht und das eigentlich witzig macht und so, das spielt dann keine Rolle mehr. Und das ist eben die große Gefahr. Und eins muss man ja sagen, er wird natürlich in den nächsten 4 Jahren auch nicht jünger. Das kann man so mal voraussehen. Also insofern... Wäre es gut, wenn er Platz machen würde.
Wenn wir heute wirklich mal die Chance nutzen, um über Wirtschaft zu sprechen, Herr Olk, da ist Elmar Tiefensen hat gerade diese Studie kurz zitiert. Wenn die USA 10% Zoll auf Importe aller Handelspartner erheben, das ist, glaube ich, der Plan, ne? Ja. Trump-Vance, oder das wäre der Plan. Und wenn man 60% Zoll auf Importe aus China erhebt, dann klingt das sozusagen im ersten Moment wie, da erhebt man nur Importe auf Ware aus China. Was betrifft ja auch viele deutsche Unternehmen, die in China auch produzieren und herstellen. Das heißt, was würde das in Summe für die deutsche Wirtschaft bedeuten?
Die Auswirkung der Wirtschaftspolitik, insbesondere in dem Fall der Handelspolitik von Trump 2, wären eklatant. Das muss man ganz klar so sagen. Die Studien, die ich kenne, gehen über das hinaus, was der Kollege Tiefensen eben zitiert hat. Ich bin bei Schaden für die deutsche Wirtschaft von 120 Milliarden Euro über 4 Jahre. Und das ist nur der Teil mit den 10% Einfuhrzöllen. Der zweite Teil, China, 60%. Das betrifft auch deutsche Unternehmen. Mhm. Da kommen weitere Milliarden obendrauf. Mhm. Aber das Entscheidende ist ja, was dann dazu kommt, dass das sicherlich der Auslöser für einen Handelskrieg zwischen diesen beiden Nationen wäre, den wir uns wirklich nicht vorstellen wollen. Und die exportorientierte deutsche Wirtschaft ist natürlich die dann in der Mitte steht und am meisten drunter leidet. Das heißt, ich will gar keine Zahlen jetzt an die Wand malen, was das angeht, aber es wäre eklatant, was das angeht. Hinzu kommt, dass es so viele weitere Unwägbarkeiten in der Wirtschafts- und Handelspolitik Trumps gibt. Er hat heute, das haben wir gerade gehört, über Taiwan gesprochen. Mhm. Taiwan ist der globale Mittelpunkt der Chipproduktion. Wir haben in allen technischen Geräten heutzutage Mikrochips drin.
Hochleistungschips, ne? Die, auf die es ankommt, wenn wir telefonieren,
so
wenn wir
Big Data, KI und so weiter. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen, als Hafen gesperrt wurden. Wir standen da. Die Automobilindustrie kann keine Autos ohne Chips bauen. Was ist heute passiert? Trump hat gesagt, im Taiwan-Fall, ob wir die verteidigen, mal gucken. Die Börsenkurse der Chip-Hersteller sind massiv eingebrochen, nur weil er was mal angedeutet gesagt hat. In den Raum geworfen hat. Man will sich das gar nicht vorstellen. Er sitzt wieder im Weißen Haus und kann jeden Tag vor die Kameras treten und sowas sagen und sowas auslösen. Und deswegen muss man sich sehr klar darüber machen. Und es gibt noch auch die Schuldenpolitik. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein sehr interessanter Punkt. Trump bricht nicht nur in seiner Handelspolitik mit den traditionellen Werten der Republikaner, die ja eigentlich immer sehr auf möglichst freien Handel und mit allen und mit jedem. Jetzt eher macht Protektionismus. Aber auch in der Staatsschuldenpolitik verändert sich Trump. Und wenn man das Programm gelesen hat, was jetzt dort beim Parteitag der Republikaner besprochen wird, vorgestellt wurde, ist die Senkung der Staatsverschuldung der USA überhaupt kein Thema mehr. Ihm ist es ziemlich egal, was auf dieser Seite passiert. Und das ist ein Bruch auch mit der republikanischen Position. Und die Amerikaner haben schon ein zunehmendes Schuldenproblem. Die können natürlich auch viel tragen durch die Größe ihrer Volkswirtschaft. Mhm. Aber auch das ist nicht endlos. Und auch das wird natürlich dann Europa und Deutschland betreffen, wenn die Finanzmärkte nervös werden, wenn der große Stabilitätsanker an den Finanzmärkten die USA ins Wackeln gerät.
Das heißt, da gibt es auch Grenzen für die Amerikaner. Die können nicht einfach unbegrenzt Geld drucken.
Absolut.
Und eine letzte Frage noch, bevor wir gleich dann über die Antwort der CDU nachdenken. Wenn sozusagen dieser amerikanische Markt, dieser riesige Markt mit über 300 Millionen Konsumenten, wichtig für die Chinesen, wenn der dann auf die Art und Weise, also nicht gänzlich abgeschirmt, aber dennoch irgendwie ziemlich stark mit Zöllen versehen wird, was bedeutet das dann für die Europäische Union, wenn dann plötzlich sehr viel Ware, Photovoltaikpaneele, Windräder, andere Dinge, ja. Autos beispielsweise, Überproduktion an E-Autos zum Beispiel, die müssen ja irgendwo auf einem Markt verkauft werden. Ja. Bedeutet das, europäische Märkte, der deutsche Markt wird dann plötzlich geflutet mit diesem Überangebot, das die chinesische Industrie gerade produziert?
Das ist sehr gut möglich. Wir sehen ja schon die Nervosität, wie groß sie jetzt schon ist. Also wir haben ja schon, Herr Lindner hat das gesagt, es gibt schon Zölle, insbesondere auch gegen China. Aber das wäre natürlich eine ganz andere Dimension, die Trump davor schwebt. Mhm. Und wir sehen jetzt schon der Autolaster vom chinesischen Autohersteller BYD in Bremerhaven, 3000 Autos, große Panik am Markt. Hat erstmal noch nichts ausgelöst, aber allein, dass er da angelegt hat,
absolut,
reichte schon. In Rotterdam liegen die am Hafen die Photovoltaikmodule noch und nöcher.
Genau.
Und das wäre erst der Anfang. Natürlich würde man da noch viel, viel mehr von erleben.
So, und jetzt die Frage an den Diplom- und Doktor-Volkswirt. Wie würde ein Kanzler Merz darauf reagieren?
Er würde Deutschland und Europa so in den Fokus rücken, dass er selbst Ansprüche stellt und Forderungen auch an Trump formuliert. Natürlich würden wir diese Politik im Grundsatz nicht übernehmen. Ich meine, der Trump geht ja so weit, dass er sogar Einfluss nehmen will auf die Fed, zumindest auf die Notenbank in Amerika. Die haben im Moment Zinsen, die liegen bei über 5%. Die europäische Notenbank haben bereits die Zinsen gesenkt. Wenn die amerikanische Notenbank jetzt die Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln, stützt das natürlich Herrn Biden und es schadet Herrn Trump. Und jetzt sagt er einfach, bitte hört auf, darüber nachzudenken, die Zinsen senken zu lassen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ist in Deutschland nicht vorstellbar. Also Herr Merz würde nicht im Ansatz darüber nachdenken, sich irgendwie in die Notenbankpolitik einzumischen. Hochgradig gefährlich. Und seine Politik von Trump führt zwar zu einer hohen Verschuldung, aber es gibt natürlich auch exogene Implikationen, Auswirkungen. Die Inflation beispielsweise in Amerika ist höher
etwas
als in Deutschland.
Ja, was heißt
über 3%. Wir haben jetzt über 2, die haben über 3%. Das schadet gerade den kleineren. Also da würden wir natürlich nicht mitmachen. Aber natürlich würden wir versuchen, gerade in der Handelspolitik auch eigene Ansprüche zu stellen. Die Amerikaner sind natürlich auch von uns abhängig, gerade im Modulbereich, im Anlagenbau, im Maschinenbau. Und insofern würde er auf Augenhöhe mit denen reden. Am besten wäre es, Herr Lanz, es gäbe eine WTO, die funktioniert, eine Welthandelsorganisation. Die ist, weiß ich jetzt gar nicht genau, 49 oder 50 gegründet worden. Und die hat jahrzehntelang mit Hilfe auch der Republikaner, da gab es große Handelsrunden, Uruguay-Runde, Kennedy-Runde, haben die Zölle gesenkt. Und alle haben von profitiert. Und das ist für mich wahnwitzig, dass Trump dieses negiert. Am Ende gibt es nur Verlierer. Es gibt nur Verlierer mit dieser Politik. Übrigens ganz am Ende auch Armut. Freihandel, wenn ich den beschränke, schaffe ich am Ende auch Armut.
Ich meine, es gibt ja auch in Amerika die Erzählung, der Moment, in dem China in diese WTO, in die Welthandelsorganisation aufgenommen worden ist, das war der Moment, in dem sich die Dinge zu unseren
2005 war das, glaube ich.
Ja, Anfang der 2000er Jahre, ja, zu unseren Ungunsten massiv verändert haben, weil wir da plötzlich jemanden sozusagen stark gemacht haben und Zugang zu Märkten möglich gemacht haben, der so nicht möglich war. Sie sagten gerade, Herr Lindemann, Augenhöhe. Wie wollen wir als Land ernsthaft Augenhöhe mit Amerika herstellen?
Indem wir unsere Wirtschaft stark machen und europäische Wirtschaft stark machen, indem wir verteidigungsfähig werden, selbst als Europa, dann werden wir doch erst ernst genommen. Wir werden doch nicht ernst genommen, wenn wir verbal eine Politik machen, sondern Trump nimmt nur Menschen ernst und Länder und Staaten, die stark sind, die wirtschaftlich stark sind. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir, glaube ich, in Deutschland mal wieder verstehen, dass wir eine starke Wirtschaft, eine starke europäische Wirtschaft brauchen, um überhaupt ernst genommen zu werden.
Wie erreichen wir das, ist die große Frage. Wie machen Sie das?
Ja, schauen Sie sich Vance an. Ich will das jetzt nicht vergleichen, aber wir sind ja mittlerweile dabei, dass wir sehr radikal denken. Also ich sage jetzt mal für meine Partei, im Moment haben wir, wenn ich unterwegs bin, ich war gestern bei einer Fleischerei. Jetzt mal nur mal ein ganz einfaches Beispiel. Da sagt der Unternehmer zu mir, ich hatte einen sicheren Job, bin Fleischer und habe gedacht, komm, ich kaufe jetzt diese Fleischerei auf in einem kleinen Ort und übernehme die. zum 1.1. diesen Jahres hat das gemacht. Gestern war ich da, da sagte er zu mir, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir zweimal überlegt, ob ich das gemacht hätte. Es ist eine absolute Katastrophe. In Deutschland ist es so, dass beim Unternehmer erstmal geschaut wird, was macht der falsch. Da gibt es erstmal grundsätzlich einen Generalverdacht. Das will keiner so. Mhm. Aber aufgrund der hohen Bürokratie hat die Wirtschaft, haben Mittelständler, haben junge Leute, die sich selbstständig machen, das Gefühl, ich bin hier gar nicht gewünscht. Das ist jetzt hart, was ich sage. Man muss es aber, glaube ich, sagen, damit wir jetzt auch spüren, deswegen ist es vielleicht eine Chance mit Trump. Wir stehen jetzt so mit dem Rücken zur Wand. Jetzt ist die Chance da, wirklich mal Dinge zu machen, die wir sonst nicht gemacht haben. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Wenn Sie ein Haus bauen in Deutschland, gibt es heute 20.000 Vorschriften. 1990 gab es 5.000.
Also jetzt ernsthaft gemeint, 20.000.
In Deutschland, 20.000 Vorschriften. 1990 5.000. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die Häuser 1990 alle zusammengebrochen sind. Wofür brauche ich 20.000 Vorschriften? Wozu brauche ich eine Vorschrift, dass ich in jedem Raum weiß, wie viele Steckdosen es gibt? Warum muss der Abstand vom Lichtschalter zur Steckdose 70 Zentimeter sein? Warum die Deckenhöhe 30 Zentimeter? In den Niederlanden und Frankreich reichen 15 Zentimeter. Was ich sagen will ist, ich bin kein Architekt, ich habe wenig Ahnung. Aber als Laie sage ich, die Statik muss stimmen, Brandschutz muss es geben und es muss irgendwie die Geräusche etc.
Okay,
also es muss nur Leute geben, die das jetzt machen und die sagen, es gibt einen grundsätzlichen Standard und wir müssen es auch machen.
Okay, und was sagt Ihnen der Umstand in dem Zusammenhang, dass Sie selber 16 Jahre regiert haben?
Dass wir nicht gut genug waren in vielen Bereichen und es jetzt besser machen müssen, Herr Lanz.
Okay, Ausrufezeichen. Das heißt, Sie haben es schlecht gemacht 16 Jahre und jetzt machen Sie es gut.
Dieses Schwarz-Weiß immer, dieses, es gibt Grautöne, es gibt immer
nicht Schwarz-Weiß. Von 5 auf 20.000, das war im Wesentlichen Ihre Zeit.
Wir haben Dinge, von der Planungssicherheit waren wir viel besser als jetzt die Ampel. Das ist ja eine Katastrophe im Moment. Die Leute investieren nicht, weil sie nicht wissen, was ist. Aber wir sind zu wenig an die verkrusteten Strukturen gegangen, weil es lief ja. Die Zinsen waren bei 0%. Wir hatten Potenzialwachstum von 1,5. Gut. So, und es lief ja. Mhm. Aber wir hätten mehr aktive Politik und nicht reaktiv, sondern wir hätten an die Strukturen mehr rangehen müssen in vielen Bereichen.
Genau.
Und das wollen wir jetzt machen, Herr Lanz. Und diese Ehrlichkeit, glaube ich, müssen wir auch als CDU an den Tag legen, um zu sagen, was haben wir richtig gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht und was machen wir jetzt besser.
So, die Frage, Frau Lehmann, welche Debatten nehmen Sie da wahr? Also wir hören, da gibt es ein großes Problem, scheint möglicherweise auch ein Investitionsproblem zu geben. Also wenn wir darüber reden, dass Infrastruktur marode ist, dass Straßen irgendwie nicht mehr richtig funktionieren, dass Schulen in dem Zustand sind, in dem sie sind und so weiter. Da müssen wir Geld ausgeben, in irgendeiner Form Geld in die Hand nehmen. Wie nehmen Sie das wahr, was da gerade in der CDU diskutiert wird diesbezüglich? Weil einerseits sind wir uns im Befund klar, wir brauchen Investitionen, es muss was passieren. Und andererseits sagt aber auch dieselbe CDU, Schuldenbremse schleifen auf gar keinen Fall.
Ja, kurz zum Bürokratieabbau, da gebe ich Ihnen recht, Herr Lindemann. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das alle, auch die von Ihnen kritisierte Ampel, erkannt haben. Es gibt ja, soll jetzt einen Bürokratiecheck geben, also zu gucken, ob ein Gesetz überhaupt Sinn oder eine Vorschrift überhaupt sinnvoll ist. Wenn nicht, kann sie weg. Das können Sie wahrscheinlich auch unterstreichen, beziehungsweise wäre in Ihrem Sinne. Dann ist die Frage, die Herr Oelk schon aufgeworfen hat, wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Wirtschaft und was brauchen wir dafür an Kapital, an öffentlichen und an privatem Kapital. Und weil Sie sagten, Schuldenbremse, das ist ja in der Tat eine Diskussion gerade, ob man sagt, wie die Apologeten der Schuldenbremse, das müssen wir alles aus dem Haushalt irgendwie generieren. Also das wäre so, als wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe und sage, mein Gehalt, das bezahle ich von meinem Gehalt. Ich spare da so lange, bis ich es mir leisten kann oder ob ich sage, ich nehme einen Kredit auf. Als Privatperson kann ich das, als Staat darf ich das nicht. Also es gibt eine Obergrenze und die besagt, Schulden sind Schulden, egal ob sie für Investitionen oder für Konsumausgaben gelten. Und es gibt eine sehr starke, auch von Experten befürwortete Strömung. Also ich glaube, die meisten Wirtschaftsexperten sind mittlerweile der Meinung, dass sie sagen, die Schuldenbremse in der gegenwärtigen Form mit dieser sehr strikten Obergrenze ist irgendwie nicht praktikabel. Wir brauchen da eine Reform. Und es gibt eine Minderheit mittlerweile, zu der gehört auch Herr Merz, aber nicht die CDU-Ministerpräsidenten, die sagen, nee, das muss alles so bleiben, wie es ist. Ich sehe das ehrlich gesagt als taktisches Manöver. des Parteivorsitzenden, weil er sagt, das ist natürlich, ich erlaube doch der Ampel jetzt nicht, also ich gebe doch nicht meinen Segen, man bräuchte ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat, um die aus dem Grundgesetz, beziehungsweise so wie sie im Grundgesetz steht, zu reformieren. Ich gebe doch der Ampel jetzt keinen Spielraum, damit sie irgendwie frisches Geld hat und ihre internen Streitigkeiten möglicherweise nochmal begraben kann, möglicherweise sogar glänzen kann. Also sagt er nein, aber die Ministerpräsidenten, wir sehen Herrn Haselhoff hier neben Herrn Merz, die sagen, natürlich brauchen wir diese Investitionen und natürlich brauchen wir frisches Geld und wir brauchen das auch als Hebel für privates Kapital. Und deshalb denke ich mal, wird die Debatte jetzt erstmal so laufen, dass die CDU intern diskutiert. Und spätestens im Herbst 2025 sollte sie an die Regierung kommen, wird sie sich ernsthaft daran machen, dass mit ihm auch immer, also entweder SPD oder Grüne, wird ja mit in der Regierung sein, so nach den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen, möglicherweise auch die FDP, das zu reformieren.
Wissen Sie, was mein Problem ist, Frau Lehmann? Selbst wenn wir jetzt 1 Billion Euro mehr Schulden aufnehmen, werden die verkrusteten Strukturen nicht angegangen. Es dauert weiter so lange. Ich gebe Ihnen nur ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt in Hamburg hier eine Brücke, die heißt Kölbrandbrücke. Die ist innerhalb von 4 Jahren gebaut worden. Das ist eine der meistbefahrenen Brücken, 12.000 LKWs am Tag. Die soll jetzt ersetzt werden. Fertigstellung in den 2046. Soll jetzt ein bisschen schneller gehen. Egal. 2046. Lassen es 2042 sein. Jetzt haben Sie 1 Billion. Die verkrusteten Strukturen bleiben. Wissen Sie, was das Problem ist? Sie nehmen den Druck raus. Wir nehmen dieses Jahr und nächstes Jahr, 2024 und 2025, 100 Milliarden zusätzliche Schulden auf. 100 Milliarden, Frau Lehmann. Das ist doch nicht das Problem. Wir müssen an die verkrusteten Strukturen. Es kann so nicht weitergehen. In den ganzen Ministerien, Beamtenaufbau, immer mehr Staatssekretäre. Wir haben mittlerweile 46 Regierungsbeauftragte. Ich weiß, Sie können das nicht hören, weil es vielleicht wehtut, aber ich spreche es aus.
Ich bin nicht die Regierung.
Letztens hatte ich einen Regierungsbeauftragten bei mir, um mal rauszufinden, ob das weitergeht und funktioniert, weil ich einen Kontakt brauchte zu den Vereinten Nationen. Das hat auch nicht funktioniert. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen an die Strukturen dran, sonst wird es nicht klappen. Und schauen Sie mal nach Frankreich, letzter Satz. Frankreich hat diese Schuldenbremse nicht. Hat sich eklatant verschuldet in den letzten Jahren. Sind heute, ich weiß nicht, bei 110% des Sozialproduktes verschuldet, wir irgendwo 60-65%. Und was ist, Frau Lehmann? Die Franzosen werden downgegradet, die werden abgewertet von den Kapitalmärkten. Wir müssen mal wieder Verständnis für die Wirtschaft bekommen. Das Geld muss erwirtschaftet werden. Wir nehmen genug Geld ein, glauben Sie es mir. Wir machen immer so weiter und weiter und weiter. Jetzt ist der Moment, wo Schluss ist, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Tut mir leid, wenn ich jetzt so emotional bin.
Alles in Ordnung, mit der Bitte aber um kurze Antwort. Woher kriegen Sie denn das Geld, das Sie dringend brauchen? Für Bundeswehr, Sie haben vorhin das Wort Wehrtüchtigkeit in den Mund genommen und viele andere Dinge. Woher kommt das Geld?
Bei der Bundeswehr, sagen wir jetzt mal ganz
prinzipiell,
konkret. Bei der Bundeswehr hatten wir ein Sondervermögen, es sind Sonderschulden, da haben wir mitgestimmt, weil wir gesagt haben, gerade dieses Thema, die Verteidigungsfähigkeit, wollen wir auf Jahre hinweg. Was wird jetzt gemacht? Das Geld wird da rausgenommen, und um das NATO-Ziel zu bedienen, aber es kommt nicht zu 100% der Bundeswehr zugute. Nein, wir müssen an die Strukturen dran. Wir müssen auch Reformen machen. Wir haben gestern Abend hier über das Bürgergeld beispielsweise gesprochen. Wir wollen, das ist für uns einer der 3 topzentralen Punkte. Wir wollen Arbeit wieder positiv konnotieren, dass das nichts Schlechtes ist. Und wir wollen das Bürgergeld in der Form abschaffen. Das wird in Zukunft neue Grundsicherung heißen und es bekommen dann nur noch Menschen Geld, die wirklich Hilfe bedürfen, weil sie zum Beispiel körperlich nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Aber jeder, der arbeiten kann, muss arbeiten gehen. Ansonsten gibt es keine Sozialhilfe.
Der kriegt gar kein Geld mehr.
Ja, das ist ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil. Darüber wird so wenig in Deutschland gesprochen. Ja. Herr Heil saß gestern hier, der hat gesagt, wir müssen sanktionieren und so weiter und so weiter. Wir haben jetzt einen neuen Ansatz, dass wir sagen, der Staat geht davon aus, wenn jemand arbeiten kann, dass er auch arbeiten geht. Und deswegen gibt es keine Sozialleistungen. Und diesen Zusammenhang, wenn wir den nicht durchsetzen, werden wir das Thema Arbeit nie mehr
positiv. Sie glauben, das hält vor dem Bundesverfassungsgericht?
Ja, das gibt ein Urteil, das hat Professor Schlegel auch kommentiert, der ehemalige Vorsitzende des Sozialgerichtes in Kassel, dass klar ist, dass der Staat dann davon ausgehen kann, wenn jemand arbeiten kann, dass er auch arbeiten geht. Niemand, Frau Lehmann, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, niemand muss arbeiten. Es gibt keinen Arbeitszwang in Deutschland. Ja, aber es kann auch niemand erwarten, der arbeiten kann, dass andere, die jeden Tag arbeiten gehen, die Sozialleistungen für ihn bezahlen.
Nur den Zusammenhang einmal verstehen, dann kriegt der kein Geld mehr.
Ja.
Ende, finito,
ja.
Gar
also,
nichts.
Ja.
Also ich glaube,
wo lebt er dann?
Aber warum? Wenn jemand arbeiten kann, warum soll er dann Geld bekommen von jemandem, der arbeiten geht?
Ich sag nur, der will nicht arbeiten, der geht nicht arbeiten, der macht es nicht.
Ja.
Wo lebt er dann? Was macht er?
Der wird dann schon arbeiten gehen, weil das muss. In das heißt, Deutschland, wir haben ein Sozialsystem, das ist für Menschen da, die nicht arbeiten können. Wenn jemand aber arbeiten gehen kann, dann muss er arbeiten gehen, sonst kriegt er von der Solidargemeinschaft kein Geld. Das ist für mich so normal, als ob nach Sonntag Montag kommt. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so platt sage.
Warum haben Sie das in den vergangenen 16 Jahren, als Sie regiert haben, nicht gemacht?
Es haben wir gemacht.
Wenn das so
oder besser
normal
noch
ist.
Gesagt, es war sogar die SPD selbst. Es gab damals einen festen, harten Vermittlungsvorrang. Mhm. Das waren damals die Reformen, die sogenannte Agenda 2010. Mhm. Und diesen festen, harten Vermittlungsvorrang hat man jetzt rausgenommen und ist jetzt unverbindlich.
Okay. Ein Wie groß ist das Potenzial, das Sie dort sehen?
Sehr
Wie viele
hoch.
Milliarden?
Das ist natürlich jetzt schwierig, aber es werden in den
Was heißt das ist schwierig?
Ja, der Kollege Middelberg, es gibt so eine Faustformel, dass man
Sie
sagt,
rechnen doch, Sie 100. sind doch Volkswirt, Sie überlegen sich das doch.
Ja, aber ich weiß doch auch nicht alles, Herr Lanz.
Aber fast alles.
Nein. Der Kollege Middelberg
wenn
hat mal
fragen Sie Herrn Merz,
der Kollege
der weiß am
Middelberg
Ende Bescheid.
Der weiß zumindest mehr als ich, das stimmt, aber der Kollege Middelberg, der hat mal ausgerechnet, dass wenn 100.000 Menschen in Arbeit kommen, ist das ungefähr ein Äquivalent zu 2,53 Milliarden Euro.
Okay, reicht hinten und vorne nicht. Wie viel brauchen wir? Frau Lehmann, ganz kurz, und wie schätzen Sie das an, Herr Olk?
Also ich muss erst mal diese Zahl, die Sie da in den Raum stellen, dass das 100.000 Menschen gäbe, die eigentlich arbeiten könnten und nicht arbeiten wollen, das stimmt ja so nicht. Also wenn man sich mal anguckt, also es gibt 5,5 Millionen Menschen, die Grundsicherung beziehen, also nach SGB II. 1,8 Millionen sind tatsächlich Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und die arbeiten könnten, aber aus verschiedenen Gründen nicht also arbeitslos sind. Da sind Personen mit diversen Vermittlungshemmnissen dabei, wie man so schön sagt. Also Menschen, die psychisch krank sind oder Menschen, die keinen Berufsabschluss haben, Menschen, die keinen Schulabschluss haben und so weiter. Und natürlich gibt es auch Sanktionen in dem System. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent der Bezieher der Arbeitslosen wurden sanktioniert, dann sind das 3%. Kann man so gut sagen, das war auch in den Jahren, bevor das Bürgergeld eingeführt wurde, nicht grundlegend anders. Und wenn man mal guckt, weswegen wurden die denn sanktioniert, dann überwiegend, also ganz überwiegend wegen Terminversäumnissen. Und ich glaube, so eine kleine Gruppe von 16.000 Menschen, weil sie eine zumutbare Arbeit abgelehnt haben. Und jetzt kann man ja mal überlegen. Also ich will, dass die jetzt alle auf den Arbeitsmarkt kommen. Will der Fleischer, den Sie besucht haben, dann psychisch kranken? Oder will der jemanden Nein. haben, der vielleicht nicht mal einen Hauptschulabschluss Nein. geschafft hat? Ist es nicht klüger, den Leuten zu sagen, mach doch einen Berufsabschluss nach oder mach doch deinen Schulabschluss nach. Also, dass man die Leute qualifiziert, dass man sagt, dann braucht ihr vielleicht 1-2 Jahre länger. Mhm. Aber dafür steht ihr dann dem Arbeitsmarkt tatsächlich auch zur Verfügung.
Ja,
dafür
so
arbeitet
viele.
Ihr. Und letzter Satz dazu. Ich erinnere mich, dass Sie das vor anderthalb Jahren eigentlich auch noch ganz vernünftig fanden. Zumindest haben Sie dem Bürgergeldgesetz, so wie es verabschiedet wurde, auch in namentlicher Abstimmung
zugestimmt.
Weil wir
die Sanktionen noch durchgesetzt haben. Wir haben sozusagen Schlimmeres verhindert, aber das System als Ganzes
aber Sie haben zugestimmt.
Funktioniert, ja, weil es ohne uns die Sanktionen
okay.
nicht gegeben hätte.
Herr Lindemann, einmal kurz, bevor wir an Volk fragen, Sie als Volkswirt, wie groß ist sozusagen der Investitionsbedarf, um diesen Wirtschaftsstandort wieder nach vorne zu bringen? Was würden Sie sagen? Wie viele Milliarden brauchen Sie?
Ja, die Denke ist nicht meine. Also Sie machen ja jetzt einen kausalen Zusammenhang auf. Wenn der Staat Geld in die Hand nimmt, dann können wir Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft ankurbeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, ich sage jetzt mal als Beispiel, jetzt mal ein ganz plattes Beispiel, alle Start-ups in Deutschland in den ersten 2 Jahren werden komplett von Statistikpflichten, Berichtspflichten, sie kriegen eine Arbeitszeitverordnung, sagen wir mal, brauchen eine Wochenarbeitszeit einhalten. Also total, dass sie so gut wie gar keine Bürokratie haben, 2 Jahre. Dann ist das viel interessanter, die Wirtschaft anzuschieben, als wenn wir jetzt sagen, wir nehmen 10 Milliarden in die Hand und du bekommst Geld und du bekommst Geld und du bekommst Geld.
Stopp.
Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, aber Sie brauchen Investitionen in diesem Land. Sie brauchen große Unternehmen, die sagen, wir wollen nach Deutschland. Dafür brauchen Sie Geld. Sie haben ein Thema mit den hohen Energiepreisen beispielsweise. Es gibt die Idee, die wirklich IT-Spezialisten, die Leute, die global gefragt sind, sozusagen für die Tatsache, dass sie nach Deutschland kommen, damit zu belohnen, dass man sagt, ihr zahlt eine Zeit lang weniger Steuern.
30% weniger Steuern, aber so, die deutschen IT-Spezialisten müssen mehr zahlen. Das ist nicht gut. Die Steuern
würden
müssen
Sie nicht machen.
Für alle runterwenden.
Okay. Ist doch klar. Wie kriegen Sie die Energie? Sie wollen die Steuern für alle senken?
Also wir wollen beispielsweise anreizen, ich würde, wenn wir jetzt mehr Verantwortung haben, würde ich mich natürlich dafür einsetzen, dass wir in den ersten 100 Tagen, Sie müssen sofort Dinge machen, die man sofort spürt. Sie können jetzt nicht sagen, in den ersten 100 Tagen die große
Stoffe. Was machen Sie?
Ich würde zum Beispiel anfangen und würde gerade bei den Älteren, das ist ein Riesenpotenzial, ich würde zwei Dinge machen. Erstens, bei den Älteren, das ist ein Riesenpotenzial, jeder, der das gesetzliche Rentenalter erreicht, darf 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Die ersten 2000 Euro sind steuerfrei. Ich würde das auf 2 Jahre begrenzen, dann zu schauen, was passiert. Ich würde zweitens sagen, jeder, der eine Überstunde macht bei Vollzeit und der Arbeitgeber sagt, es gibt einen Zuschuss, ähnlich wie bei Corona, der ist beitrags- und steuerfrei. Okay. Jetzt mal als Beispiel. Ja. Damit reizen Sie sofort, Herr Lanz, in den ersten Wochen, sofort reizen Sie Arbeit an. Das heißt, Arbeit wird positiv gesehen und die Mehrarbeit wird belohnt.
Das große Bild, Big Picture, ist voll gefallen.
Ja, aber Sie fragen mich, was
ich möchte gerne wissen, wie Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland retten. Und Sie haben zwei große Themen, also nur mal zwei, wie zu nennen.
Also
Bürokratie
alle,
ist das, okay, meinetwegen Bürokratie, aber dann haben Sie hohe Energiekosten, viel zu hohe Energiekosten und Arbeit in diesem Land ist zu teuer. Das heißt, Sie müssen die Energiepreise runterkriegen und Sie müssen Arbeit günstiger machen, sonst kommt keiner.
Ja, absolut. Okay,
wie machen
absolut.
Sie das?
Bei Arbeit habe ich Ihnen gerade zwei Beispiele genannt.
Ja, das ist bitte.
Nein, nicht bitte. Wir haben Hunderttausende, die jedes Jahr in Rente gehen. Allein über 5 Millionen Menschen mit Witwenrente, die alle nicht mehr arbeiten, weil das Geld angerechnet wird und Arbeit nicht lohnt.
Sie doch nicht Deutschland, das ist doch nicht Ihr Ernst.
Ich will jetzt einfach mal konkret sagen, so, jetzt gehen wir es durch. Also Bürokratie habe ich
also was. Also Rentner retten jetzt Deutschland? Die haben Deutschland schon mal gerettet.
Nein, ich würde
die normal machen.
Nein, ich glaube, das Problem
müssen
ist...
Müssen Sie denen auch erstmal erklären, dass ich es jetzt nochmal machen soll?
Ich könnte Ihnen jetzt sagen, wir wollen eine große Steuerreform machen, die kalte Progression abschaffen, den Mittelstandsbauch abschaffen, damit Arbeit in Deutschland wieder interessant ist. Das ist Ihr Punkt. So. Ich möchte aber in den ersten 100 Tagen gerne die anderen Punkte schon machen, dass man sieht, es geht voran.
Okay.
Das will man machen. Weil die
Energie
Leute
machen das, Sie wie günstig?
Würde ich an dem Spitzenausgleich festhalten. Das heißt, ich würde gerade für die energieintensive Industrie weiterhin die Entlastung unterstützen, weil wir da ja mit die größten Probleme haben. Wenn Sie beispielsweise die Chemieindustrie sehen, BASF macht weltweit Gewinne, in Deutschland Verluste, hängt auch mit den Energiekosten zusammen. Ich würde
signifikant günstig, wir konkurrieren mit Amerika, wo Energie wirklich an deutlich weniger kostet als in Deutschland.
Ich würde extrem technologieoffen werden. Extrem. In alle Bereiche rein. Ich würde das, Kernenergie, Kernfusion beispielsweise stärker unterstützen.
Wissen Sie, was das kostet, Herr Lindemann? Und wie lange das dauert, wie so ein Kernkraftwerk hier in Deutschland gebaut ist?
Kernfusion gerade angesprochen.
Ja, das dauert ja noch länger. Also,
überhaupt nicht. Es gibt eine Firma in München, Marvel Fusion, die ist gerade so weit, dass sie Pilotprojekte baut. Ich glaube, 1,5 oder 1,6 Gigawatt ein Fußballfeld machen die jetzt in Amerika, nicht in Deutschland. Ich möchte, dass sie das gerne in Deutschland machen. Wir müssen an den Netzausbau ran, Herr Lanz. Und da sind wir wieder beim Thema Beschleunigung. Am Ende des Tages braucht es
Netzausbau, Stromtrassen.
Stromtrassen.
Das heißt, die alte, bitte, CSU, CDU-Idee, das alles unterirdisch zu machen, dauert irrsinnig lange, kostet irsinnig viel Geld.
Genau,
mehr.
Dass wir das
Die kassieren nicht, Sie jetzt?
Was heißt kassieren?
Sie machen es jetzt oberirdisch?
Das ist nicht
doch gut, wenn man oberirdisch nicht mehr unterirdisch unterwegs
ist. Ja, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die ganzen Klagen.
Tempo.
Die ganzen, genau.
Wie machen Sie es? Machen Sie die Stromleitungen weiter aufwendig unter der Erde?
Ich würde beispielsweise eine Frist machen. Ab dann gibt es keine Einwände mehr. Ich würde die großen Trassen... Nein, ich würde die großen Trassen beispielsweise in ein Bundesgesetz schreiben, dass es da nicht mehr so viele Gerichtsbarkeiten gibt, dass es schneller geht. Das würde ich übrigens auch bei großen Infrastrukturprojekten machen, weil sonst haben Sie jahrelang auf jeder Ebene eine Klage. Ich würde zum Beispiel ans Verbandsklagerecht dran. Kann nicht sein, dass sich 7 Leute aus Süddeutschland einen Verein gründen und dann hier in Hamburg klagen bei der Kölbrandbrücke, obwohl sie noch nie darüber gefahren sind. Diese strukturellen Dinge, die würde ich angehen.
Herr Olk, wenn Sie das alles hören, rettet das den Wirtschaftsstandort D?
Wo soll ich anfangen, ist einfach ja die Frage. Vorne. Also das war jetzt sehr, sehr viel.
Suchen Sie sich was aus. Energie. Lass uns mal bei Energie sprechen. Sind wir da wettbewerbsfähig? Wie werden wir wettbewerbsfähig?
Na, wir werden wieder wettbewerbsfähiger. Also der Abstand zu anderen Ländern, der schließt sich. Mhm. Aber er wird sich nie vollständig schließen.
Und hat deswegen, er auch vorher schon nicht?
Hat er vorher schon nicht, genau. Das ist schon immer ein Standortnachteil. Mhm. Und den werden wir auch immer behalten. Das muss uns klar sein. Mhm. Aber wir müssen sicherlich deutlich mehr tun. Ich glaube, Sie haben diese Erdverkabelung oder Freileitungsfrage jetzt so abgetan, weil es halt ein super schwieriges Thema ist. Sie müssen dann Ihre Leute in die Wahlkreise schicken und die erklären den Leuten dann, wir bauen aber jetzt hier unsere Stromtrasse hin.
Und zwar in genau deinem Feld.
Und genau in deinem Feld. Mhm. Und das will kein Wahlkreisabgeordneter haben.
Gilt auch für Bahnlinien.
Gilt für Bahnlinien ganz genauso. Aber ich glaube, mit Erdverkabelung kommen wir nicht weiter, weil extrem viel verschlafen wurde beim Netzausbau. Da muss viel sehr schnell nachgeholt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. In dem Fall Spitzenausgleich verlängern, haben Sie gesagt. Ich glaube, das ist eine gute Maßnahme. Das kann man machen. Ich würde aber gerne noch mal auf das Arbeitsmarkt-Thema kommen. Weil ich glaube, dass da... Herr Lindemann, ich glaube, Sie haben da gute Ansätze.
Aber.
Aber, genau. Aber ich glaube nicht, dass sie reichen und dass sie von der richtigen Seite her ansetzen. Wenn wir mal beim Bürgergeld anfangen, warum führen wir die Diskussion über Bürgergeldreform oder wie das Ding heißt, eigentlich in der Richtung, ob wir da jetzt mit 2,5 Milliarden mehr oder so für den Bundeshaushalt rausgehen? Es muss doch darum gehen, was können wir irgendwie sozial gerecht vertragen und gleichzeitig an Anreizen schaffen, damit auch wirklich möglichst viele arbeiten. Denn wir laufen ja auf einen demografischen Wandel zu. Wir brauchen jeden Kopf und jede Hände. Das muss alles sein. Wenn man sich die Empirie jetzt mal anguckt, ist es so, dass das Bürgergeld ca. 30.000 Leute, ist eine Studie vom IAB, vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, 30.000 Leute davon abgehalten hat, aus dem Bürgergeld rauszugehen. Und andersrum, dass Leute aufgehört haben zu arbeiten, um ins Bürgergeld reinzugehen. Da gibt es bislang keine empirische Evidenz. Die Zahlen ist noch früh, ist noch unsicher. Das Bürgergeld, so lange gibt es es noch nicht. Aber dass das jetzt der Riesenhebel ist, weiß ich nicht. Es ist sicherlich ein Hebel. Und die Bundesregierung hat jetzt ein bisschen was getan, hat so eine Anschubfinanzierung, also so einen Bonus beschlossen oder will ihn beschließen, um Langzeitarbeitslose schneller in Arbeit zu kriegen. Ich glaube, man kann noch mehr machen und wenn Sie da mehr machen wollen, kann man da sicherlich drüber diskutieren. Aber es gibt ganz, ganz andere Punkte, beispielsweise Sozialleistungen, Wohngeld, auch das Bürgergeld und alles, was es dann noch so gibt, sind so schlecht aufeinander abgestimmt, dass es Leute davon abhält, mehr zu arbeiten, weil sie dadurch weniger netto kriegen.
Und ja. Zu Ende.
Das Problem aber dabei ist, das anzupassen, ist extrem kompliziert, extrem teuer und politisch extrem schmerzhaft. Also. Und deswegen, glaube ich, muss man da, wenn Sie sagen, Sie wollen was für den Standort tun, dann müssten Sie da ran. Aber das ist eben nicht so leicht, wie zu sagen, wir gehen ans Bürgergeld und nennen das Ding einfach.
Und müssen wir dann auch an die Renten ran?
Und wir müssen auch aus meiner Sicht an die Renten ran.
Wie will man das politisch verkaufen? Was wäre zu tun?
Ja, die Aktivrente, die Sie vorgeschlagen haben, kann ein Ansatz sein. 2.000 Euro steuerfrei ist, glaube ich, Ihr Vorschlag, so wie ich ihn kenne. Das mag was bringen. Die Bundesregierung hat sich jetzt entschieden, Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr einzuziehen, sondern auszuzahlen an Leute, die über das Renteneintrittsalter hinaus sind. Alles Ansätze, die hier und da den einen überzeugen mögen, länger zu arbeiten. Aber wenn wir uns die nächsten Jahrzehnte anschauen und wenn jetzt die ganzen Baby-Boomer-Generationen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, dann, glaube ich, führt uns langfristig kein Weg drumherum, ans Renteneintrittsalter ranzugehen.
Wären Sie dazu bereit?
Wir haben ja in unserem Grundsatzprogramm stehen, dass wir sagen, dass wir auf der einen Seite Menschen stärker absichern müssen, die es gar nicht schaffen. Es gibt ja, ich sag mal, der bekannte Dachdecker, der arbeitet im Durchschnitt bis 60 auf dem Dach. Ich glaube, über 90% gehen dann raus. Die können gar nicht länger.
Frau, es ist weniger, ne?
Nee, ich stottere nur immer, dass sofort der Dachdecker kommt.
Da kenne ich jetzt die Zahlen. Wir können aber auch den Pfleger nehmen oder die Pflegerin, den Busfahrer.
Nee,
wir können
dann lassen wir mich noch zwei Sätze noch mal ein bisschen ausführen dazu.
Gerne.
Mir geht es nicht darum, Leute zu zwingen, die nicht mehr können. Wenn der Dachdecker vom
Deswegen
Dach fällt
ja
mit 69,
vorweg,
dann kann man den dann nicht mehr hochschicken.
Genau, aber das muss man auch, finde ich, mal klarstellen, weil das oft nicht klargestellt wird. Ja,
mir geht das ist das, was immer klargestellt wird. Ich hätte gerne mal, dass das andere, oder? Ist doch so, das wird immer klargestellt.
Ich habe
gerne
mal den Rest heute mal klargestellt. Erlebt, also.
Ja. Richtig.
Nein, ich glaube,
was ist mit den anderen? Würden Sie sagen, Renteneintrittsalter, da gehen wir ran. Ja. Das setzen wir nach oben.
Nein, würde ich pauschal so nicht sagen. Weil es pauschal für alle Quatsch ist. Man muss es differenziert sehen. Nein, also ich finde grundsätzlich, wenn wir mal älter werden, wird es auch Menschen geben, die länger arbeiten müssen.
Weil,
wenn sie es können. Ja, was wenn sie es können. Ist aber interessant. Ja, das steht bei uns im Grundsatzprogramm. Ja, interessant ist nur, dass seit Jahren die Lebenserwartung nicht steigt. Das ist ganz interessant. Auch die Wissenschaftler
nicht wissen, steigen.
Nein, das ist ganz interessant. Ja, ja, ist ganz interessant, dass sie nicht steigen. Ich glaube, wichtig ist insgesamt.
Das ändert nichts an der Demografie. Das ändert nichts daran, dass die Boomer jetzt langsam in Rente gehen.
Wichtig.
Und dass eine vergleichsweise kleine Kohorte nachkommt. Deswegen nochmal die Frage. Über den Dachdecker haben wir sehr häufig und immer wieder auch gesprochen.
Ja, ist aber wichtig, dass man es sagt, weil das, glaube ich, viel zu kurz kommt in dieser Debatte.
Und bei der anderen Seite. Aber mal den Rest bitte. Den Rest.
Ja, habe ich gerade gesagt. Es muss einen Zusammenhang geben zwischen der Lebenserwartung, Herr Lanz, und der Lebensarbeitszeit.
Länger arbeiten heißt das übersetzt.
Ja, wenn die Lebenserwartung steigt, was sie im Moment nicht tut, übrigens seit Jahren nicht signifikant
tut. Sie ist ja lange gestiegen. Ja, wir haben nur sehr sachte darauf, was das Renteneintrittsalter bewegt, darauf reagiert. Und dann müsste man jetzt angesichts der Realitäten, die wir wirtschaftlich haben, da möglicherweise was nachholen.
Ja, wir haben diesen Punkt, habe ich ja gesagt, bei uns im Programm stehen. Ich bin aber persönlich der festen Überzeugung, dass wir über Anreize kommen müssen.
Das Problem in Deutschland nur über Anreize. Sie sagen nichts an.
Doch, ich habe gerade gesagt, in unserem Programm steht, es muss einen Zusammenhang geben zwischen der Lebenserwartung, wenn wir mal älter werden, und es Menschen gibt, die länger arbeiten können, sollten die es auch tun. Nur das muss angereizt werden.
Aber das
Im Moment ist das Problem in Deutschland insgesamt, dass Arbeit insgesamt sehr negativ gesehen wird. Der Staat, spätestens seit Corona, ist für alles irgendwie verantwortlich. Alle Probleme und Herausforderungen werden mit Geld zugeschüttet.
Das stimmt doch gar nicht.
Lassen Sie mich mal ganz kurz. Dann kam das Bürgergeld und Arbeit wird negativ gesehen. Und ich möchte gerne, dass Arbeit wieder positiv gesehen wird. Dass Menschen, die arbeiten können und die ins gesetzliche Rentenalter, Eintrittsalter dann kommen, dass die sagen, ich arbeite gerne länger, weil ich beispielsweise 2.000 Euro im Monat steuerfrei verdienen kann. Und ich glaube, über den Weg werden wir Hunderttausende, Herr Lanz, sage ich Ihnen, Hunderttausende in den nächsten Jahren mehr in den Arbeitsmarkt holen, als wir heute haben.
Ganz kurz, Sie sagen, Arbeit wird in Deutschland negativ gesehen.
Sehr stark. Wenn Sie darüber reden, überall, wo ich hinkomme, wird gesagt, ach, ist doch interessanter, Bürgergeld zu nehmen. Und vieles im Rentenalter.
Grundsätzlich. Wer erzählt Ihnen das?
Ja, wenn ich jetzt bei Mittelständlern bin, sagen sehr viele Mittelständler zu mir, meine Mitarbeiter sagen, Mensch, es ist doch fast interessanter, Bürgergeld zu bekommen.
Das ist ja wie stille Post. Der eine sagt es zum anderen und irgendwann kommt es zu Ihnen und vielleicht stimmt das aber gar nicht.
Ja, es ist aber so, Frau Lehmann, Sie können es gerne anders sehen. Ich finde, ich möchte gerne in einem Land leben.
Ich kenne keine empirische Studie, die sowas sagt.
Arbeit macht grundsätzlich glücklich. Das ist überhaupt nicht.
Heißt das, Herr Lindemann, Sie sagen, die Menschen in Deutschland wollen nicht mehr arbeiten?
Nein, das habe ich
überhaupt nicht. Wollen weniger arbeiten?
Nein, das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, dass
dieses Bürgergeld, haben Sie doch gerade gesagt,
das Bürgergeld hat in Deutschland was verschoben zum Negativen, ganz klar. Nehmen Sie doch mal ein konkretes Beispiel. Nehmen Sie mal München mal als Beispiel. Wenn Sie eine Familie sind in München mit zwei Kindern, nein, ich will es Ihnen einfach mal sagen, sind 1.600 Euro für die Wohnung.
Herr Lindemann, ist nicht mein Thema.
Ja, aber nur, dass Sie wissen, der normale Bürger stellt sich die Frage,
Herr Lindemann, es gibt ungefähr 30, 40 Clips, auch im ZDF, in der Mediathek, allein von Ihnen, wo Sie genau dieses Beispiel heranziehen.
Nee, das Beispiel habe ich noch nie gebracht, weil ich es eben vor der Sendung recherchiert habe aus München.
Dann haben Sie es nicht
hauen Sie es einmal raus und erklären Sie mir dann, was das mit der Frage der Arbeitsmoral zu tun hat.
Ich will nur sagen, eine Familie beispielsweise in München, wenn sie alles zusammennehmen mit zwei Kindern, wenn die Kinder 13 bis 17 sind, bin ich eben in der Vordiskussion auf 3,8 netto gekommen, so die nicht arbeitet. Das müssen sie erstmal netto verdienen, 3.800 Euro.
Ja.
Und da,
deswegen müssen sie ja die Steuern
senken. Genau, und jetzt wird, zum Beispiel, so. Ja. Und da ist etwas verschoben worden in Deutschland, Herr Lanz. Und
Sie haben, Sie haben zugelassen, dass Arbeit zu teuer ist. Das ist das Thema.
Auch, ja.
Zu hohe Abgaben,
deswegen
zu viele Steuern.
Habe ich ja gerade Vorschläge gemacht, wie wir das ändern können, indem wir das Bürgergeld in der Form abschaffen und andere Punkte machen.
Aber es gibt so viele Beschäftigte in diesem Land wie noch nie.
Genau.
Moment, aber die Stunden sind doch entscheidend, Herr Lanz. Sie können doch nicht einfach sagen, absolut, so viele Beschäftigte. Sie müssen sich doch die Stunden ansehen, die diese das Beschäftigten machen.
Das sinkt. Das, und da gibt es, ja, das Arbeitsvolumen sinkt. Es wird also weniger gearbeitet.
Genau.
Warum?
Aus zwei Gründen. Den einen hatten wir schon. Wir werden weniger Leute. Mhm. Wenn weniger Leute da sind, die arbeiten, sinkt natürlich das Arbeitsvolumen. Und das Zweite ist
aber
dieser...
Was sagt das über den Einzelnen aus? Moment, die Erwerbstätigen steigen doch.
Ja, also das Arbeitsvolumen... Das
nicht, nein, aber hier ist gerade die Frage, ich will, die IFO-Institut
einen Stuhl... Ich bin noch nicht fertig. Entschuldigung. Jetzt sind wir bei dieser Frage der Arbeitsmoral. Das ist so, dass jeder Einzelne weniger Stunden arbeitet. Die Frage ist ja, wie reagieren wir darauf? Reagieren wir darauf mit, na, die Leute haben alle keinen Bock mehr und die riechen alle nur noch das Bürgergeld? Oder schauen wir uns die Realität an, die sich auch insofern verändert, dass gerade auch in jüngeren Generationen einfach ein anderer Blick auf Arbeit herrscht? Also ich wundere mich, dass der Begriff Vier-Tage-Woche noch gar nicht gefallen ist. Dass einfach so Themen wie, übrigens auch nicht bei allen, aber bei doch einigen wie Work-Life-Balance und sowas einfach einen höheren Stellenwert hat. Und man hat vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren noch anders auf Arbeit geschaut. Da war Arbeit das große Ding. Da stand es gar nicht in Frage. Morgens gehe ich hin, abends komme ich wieder und es gibt gar keine Alternative.
Hat Herr Lindemann recht, wenn er sagt, der Blick auf Arbeit hat sich fundamental verändert?
Ja, fundamental würde ich nicht sagen und ich würde das auch nicht pauschalisieren, weil es auch, also Sie haben Startups gerade schon angesprochen. Mhm. Ich will nur drauf kommen, wie redet man dann darüber? Und ich glaube, es ist ein bisschen zu pauschal zu sagen, irgendwie die Leute haben alle keinen Bock mehr auf Arbeit.
Habe ich auch nicht gesagt.
Viele Leute haben keinen Bock mehr auf Arbeit und ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Aber dann haben Sie es nicht gesagt, aber man hört es oft.
Ja, es klang so, ja.
So ist es bei mir zumindest angekommen, ja. Und ich glaube, man motiviert die Leute.
Sie haben gesagt, der Mittelstand will sozusagen, hat ein Problem, weil die Leute sagen, ich gehe lieber ins Bürgergeld, als dort anzufangen. Das haben Sie ja gerade gesagt.
Es ist ein Thema, was ich jeden Tag höre. Und ich möchte gerne in einem Land leben, wo die Bäckerei-Fachverkäuferin sagt, okay, der bekommt staatliche Unterstützung, vielleicht noch mehr als heute, weil er körperlich nicht in der Lage ist. Ich habe auch in meinem Familienumfeld jemanden, der Multiple Sklerose hat, der kann nicht mehr arbeiten, also braucht er Unterstützung. Aber ich bin sogar der Meinung, dass die sogar noch mehr brauchen, die Erwerbsgeminderten in Deutschland. Mhm. Vielleicht müssen wir noch mehr für die tun und vieles. Da sagt doch jeder ja.
Okay.
Aber wir können doch nicht negieren, dass die Einführung des Bürgergeldes in Deutschland fundamental, ja, das sage ich ganz klar, etwas allein wegen des Begriffes und wegen der Umsetzung, dass der Verpflichtungsvorrang rausgenommen hat, wurde, etwas verändert
der Vermittlungsvorrang,
ja, dazu stehe ich.
Aber da würde ich widersprechen, Herr Lindemann.
Ja, deswegen sind Sie auch eingeladen, damit Sie widersprechen.
Genau. Nein, erstmal so zu der Zahl. Also das Arbeitsvolumen, Sie sagen, das Arbeitsvolumen steigt. Ich habe die Zahl gelesen, 55 Milliarden Stunden sind im letzten Jahr geleistet worden. Also es ist ein Höchststand seit der Wende. Die Beschäftigungsquote ist bei 77%. So hoch ebenfalls ein neuer Rekordwert. Sie haben recht, wenn Sie sagen, wir können auch inländische Potenziale noch heben, aber Sie vergessen eine Gruppe dabei, nämlich die Frauen. Also ich bin der Meinung, nicht die Rentnerinnen werden das Land retten, sondern indem man Frauen, die zum großen Teil auch noch, oder viele von ihnen arbeiten in Teilzeit, ich weiß jetzt nicht die genaue Quote, aber die Teilzeitquote von Frauen ist definitiv höher, indem man eben sagt, also wir ermöglichen Frauen, Vollzeit zu arbeiten. Und da kommen sie mit Anreizen für Überstunden oder mit Anreizen oder mit Zuschlägen für Rentnerinnen nicht weiter. Da brauchen sie bessere Kinderbetreuung, da brauchen sie einen Ausbau der Strukturen. Aber das wird ja nicht reichen. Also brauchen wir Zuzug aus dem Ausland. Wir brauchen ausländische Fachkräfte. Das große Thema Migration, wo eine Schwesterpartei von Ihnen vor einigen Jahren noch sagte, das sei die Mutter aller Probleme. Aber es ist ja eigentlich auch eine Lösung, die wir brauchen.
Ja.
Und dann ist die Frage... Weil ja auch die Frage war, wie kommen wir aus, was brauchen wir in Deutschland? Wie viel Geld brauchen wir in Deutschland, damit die Wirtschaft wieder in Schwung bleibt, kommt? Oder sagen wir, damit sie stark bleibt? Also es ist ja nicht so, dass wir vor dem Abgrund stünden. Also der BDI hat da neulich einen Vorschlag gemacht, der sprach von 400 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre. Das sind also 60 Milliarden Euro pro Jahr. Bürgergeld sind 25 Milliarden Euro pro Jahr. Also selbst wenn wir sagen, wir kürzen das um 10%, dann wären wir niemals bei den Summen, die wir bräuchten. Und letzter Gedanke, natürlich kommt es darauf an, dass wir irgendwie überlegen, wie wir durch Kredite, also dass wir Kredite aufnehmen, um Investitionen zu tätigen. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, wir können natürlich auch unsere Einnahmesituation verbessern. Also wieso schauen wir da zu denen, die wenig oder nichts haben, zu den Rentnerinnen, zu den Arbeitslosen? Wieso gucken wir nicht auf die, die ganz viel haben? Auch da gibt es eine Studie der Boston Consulting Group, ist letzte Woche erschienen. Die haben Deutschland eine extrem hohe Ungleichheit, eine überdurchschnittlich hohe Ungleichheit beschieden und haben festgestellt, dass 3.300 Leute 1,9 Billionen Euro besitzen. Das sind ist ein Viertel des gesamten Finanzvermögens. Also brauchen wir doch auch Steuern und Abgaben, wo wir sagen, wir holen es nicht nur bei denen, die wenig haben, sondern vor allen Dingen dort, wo das Geld sitzt.
Jetzt haben Sie natürlich alles reingemacht.
Wir sind leider auch schon am Ende der Zeit. Ich wollte Sie nur ganz kurz fragen, mit der Bitte um wirklich kurze Antwort. Steuern mit Ihnen erhöhen, ja oder nein?
Nein.
Nein?
Nein.
Also Schuldenbremse einhalten, keine neuen Schulden und Steuern nicht erhöhen?
Ja.
Okay. Bin gespannt, wie das klappt. Hatte jetzt noch sehr, sehr viele Fragen. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Wir werden das fortsetzen. Versprochen. Ja, hoffentlich bald. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.